NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Dezember 1851. Der Geburtstag des Chemikers und Glastechnikers Friedrich Otto Schott.
Wie lautet das Rezept zum Erfolg?
Nimm 60 Teile Sand, 180 Teile Asche aus Meerespflanzen, 5 Teile Kreide.
Das Rezept wurde vor 2600 Jahren eingraviert in eine assyrische Tontafel. Aber reicht dies, um erfolgreich zu sein?
Was du erhältst, ist Glas.
Glas wird seit Urzeiten hergestellt.
Ja, indem man eben bestimmte Rohstoffe zur Hand nimmt, im Wesentlichen Sand, Kalk und Soda.
Das Gemisch auf rund 1000 Grad erhitzt.
Dann erhält man eben Glas. Das ist einfach so.
Aber dann doch nicht so ganz einfach.
Genau.
Eine Wissenschaft für sich.
Das ist richtig, ja.
Dem Begründer dieser Wissenschaft verdankt Dr. Jürgen Steiner seinen heutigen Job.
So kann man das sagen. Ja.
Heute, vor 160 Jahren, wurde im Ruhrgebiet der Mann geboren, der die Rezeptur für Glas revolutionierte und damit auch eine beispiellose Erfolgsgeschichte schrieb: Friedrich Otto Schott.
Schott hat heute weltweit ungefähr 17.500 Mitarbeiter und macht einen Weltumsatz von 2,85 Milliarden Euro ungefähr.
Und Herr Steiner ist dort
Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit und ein Kenner der Schott-Geschichte.
Friedrich Otto Schotts Geschichte aber beginnt ganz unten.
In meiner Spelunke.
Einem düsteren Keller in Witten, wo sein Elternhaus stand.
Da hat der Otto Schott systematische Glasschmelzversuche unternommen, hat neue Rohstoffe in die Glasschmelze eingeführt und hat dann untersucht, wie sich das auf die Eigenschaften der Gläser auswirkt.
Keller und Haus gibt es nicht mehr, aber es existiert ein Brief, den er dort schrieb.
Witten, den 27. Mai 1879.
Wie lange hatte er schon experimentiert?
An Professor Dr. Abbe, Jena.
Hatte unzählige Tiegelschmelze an einem kleinen Koksofen produziert.
Hochgeschätzter Herr.
Unzählige Experimente mit verschiedenen Zutaten ausprobiert.
Vor kurzem stellte ich ein Glas her, in welches eine beträchtliche Menge Lithium eingeführt wurde.
Immer auf der Suche nach Glas von höchster optischer Reinheit.
Ich vermute, dass bezeichnetes Glas hervorragende optische Eigenschaften aufweisen wird.
Der Adressat dieses Briefes, Professor Ernst Abbe, Geschäftspartner eines gewissen Karl Zeiss, Hofmechanikus in Jena. Karl Zeiss ist ein Mann, der viel Wert auf Präzision legt.
Dieser Karl Zeiss, das war ein Optiker und Feinmechaniker.
Bei Karl Zeiss in Jena werden unter anderem Mikroskope gefertigt. Es ist überliefert, dass Zeiss die misslungenen Exemplare eigenhändig mit einem Vorschlaghammer zertrümmerte. Ob ein Mikroskop gelingt oder nicht, ist eine Frage des Pröbelns.
Scheißoptik!
Pröbeln, nicht pöbeln.
Das heißt, man hat mit Erfahrungswissen diese Gläser geschliffen und zusammengesetzt und hat dann ausprobiert, wodurch kriege ich die besten Eigenschaften. Und irgendwann hat er gemerkt, dass er mit seiner Handwerkskunst an Grenzen stößt.
So gerät Zeiss an Professor Ernst Abbe. Statt zu pröbeln, setzt er auf wissenschaftliche Grundlagen. Jetzt wird gerechnet und dann erst konstruiert und gebaut. Der Vorschlaghammer kreist jetzt seltener. Doch um die Mikroskope noch besser zu machen, brauchen Abbe und Zeiss besseres Glas für ihre Linsen. Im Prinzip steht ihnen bis jetzt nur einfaches Fensterglas zur Verfügung.
Und diese Gläser, die hatten dann halt Schlieren, hatten Blasen. Und dazu kam es natürlich zu Abbildungsfehlern in dem Mikroskop.
Nur, wie lässt sich reines Glas herstellen? Mit diesem Problem beschäftigt sich Otto Schott in seinem Wittener Kellerloch. Der Spross einer uralten Glasmacherfamilie hat sich schon während seines Studiums der Chemie mit Glas beschäftigt. Seine Dissertation?
Beiträge zur Theorie und Praxis der Glasfabrikation.
Hat es zunächst schwer.
Dem Kandidaten fehlt entschieden die allgemeine Bildung, die zur Erlangung der Doktorwürde nötig ist.
Erst nach zweitem Anlauf darf er sich Doktor nennen.
Der Glasdoktor aus Witten.
Jetzt sitzt er in seinem Kellerloch, mittel- und erfolglos.
Er hatte keine Einkünfte und so war er darauf angewiesen, mit dem wenigen, was er besaß, Haus zu halten.
Erinnert sich sein Sohn Erich.
Mein Vater hat mir einmal gesagt, weißt du, zum Erfolg gehört auch Glück.
Tatsächlich ist die Glasherstellung zu dieser Zeit noch ein Geheimnis, das auf Erfahrungswissen beruht, wohlgehütet innerhalb der Glasmacherfamilien, die ihr Wissen von Generation zu Generation vererben.
Das heißt, die Eigenschaften, die waren nicht eins zu eins reproduzierbar. Das heißt, jedes Glas war anders.
Ähnlich wie beim Kuchenbacken ohne festes Rezept.
Dann ist auch jeder Kuchen anders.
Otto Schott in seiner Kellerglasküche aber schreibt sozusagen ein Rezeptbuch. Akribisch notiert er Zutaten, Schmelztemperaturen, Ergebnisse. Bei einem dieser Versuche erhält er ein Glas, das ihm so rein und fein erscheint, dass er beschließt, es an die Mikroskopbauer nach Jena zu schicken.
Ob sie bereit sind, dasselbe zu prüfen oder von einem Praktikanten auf Brechungs- und Zerstreuungsverhältnisse untersuchen zu lassen.
Professor Abbe in Jena lässt prüfen. Doch das Ergebnis ist enttäuschend. Die Geschichte wäre zu Ende. Ja, sie bräuchte gar nicht erzählt zu werden, wenn Ernst Abbe es dabei belassen hätte.
Aber der Abbe hat doch erkannt, das ist ein Mann, der hat Potenzial, der hat ein gewisses Wissen über Glas und mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten.
Aus dem Wittener Keller steigt wieder Rauch auf. Schott schickt immer neue, in Watte gepackte Proben nach Jena.
Ich würde ein sogenanntes Phosphorsäureglas erzeugen können.
Er experimentiert mit verschiedenen Methoden beim Abkühlen der Schmelze, entwickelt ein Rührverfahren für die Glasmasse, alles im Keller.
Phosphorsäureglas dürfte ein verschiedenes Verhalten gegenüber dem Kieselsäureglas zeigen.
Im Januar 1881 reist Otto Schott erstmals nach Jena, wo er kurz vor Mitternacht das Haus Professor Abbes erreicht. Es öffnet ihm ein hagerer, schwarzbärtiger Riese im Schlafrock. Abbe. Er bittet ihn sogleich herein und die beiden beginnen noch in der Nacht eine lebhafte Diskussion über Phosphorsäure, Glas und Produktionsmöglichkeiten bis...
Diese verdammte Phosphorsäure!
...um 3 Uhr morgens Frau Abbe dem Ganzen ein Ende gemacht haben soll. Das Haus war wohl sehr hellhörig. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das Ende der Wittener Kellerjahre. Abbe und Schott wagen in Jena gemeinsam den Schritt in die Selbstständigkeit. Karl Zeiss und dessen Sohn und Erbe Roderich beteiligen sich ebenso finanziell am
Glastechnischen Laboratorium Schott und Genossen.
Mit Bratwürstchen, Kartoffelsalat und Bier wird die erste Glasschmelze im neuen Versuchsofen gefeiert. Bescheidene Anfänge mit ungewissem Ausgang. Mit 33 Heirat. 5 Kinder werden geboren, 1891 Erich Schott.
Bei meiner Taufe, so erzählt die Familiengeschichte, brannten die neuen Gasglühlichtzylinder.
Gaslicht ist hell und modern, nur die Glaszylinder sind noch ein Schwachpunkt.
Und plötzlich in der heiligen Handlung sprang ein Zylinder, fiel zu Boden und störte die ganze Handlung.
Dieses Ereignis soll den Familienvater nachdenklich gestimmt haben.
Wärmeausdehnung, Hitzespannung.
Er tüftelt.
12% Borsäure.
An Gläsern für die Gasbeleuchtung.
Die mussten ja extremen Bedingungen standhalten. Innen sehr heiß, eben durch die Gasflamme. Außen in der Außenbeleuchtung im Winter sehr kalt bis hin zum Gefrierpunkt.
Borosilikatglas
heißt Schotts Antwort auf das Problem. Hitzebeständiges Glas, das die Welt erobern wird. Bei Firmengründung hatte das Glaslabor 9 Mitarbeiter. Jetzt beginnt die Massenproduktion von Glaszylindern für Gasleuchten.
Sodass man am Anfang des 19. Jahrhunderts dann eben schon über 1000 Mitarbeiter hatte.
40 Millionen Glaszylinder Jahresproduktion.
Ofenscheiben.
Thermometerglas.
Pharmazeutische Verpackungen.
Laborgläser.
Optische Gläser.
Vater ging jeden Tag durch den Betrieb durch und jeder Mann kannte ihn. Konnte ihn persönlich ansprechen.
Ein bescheidener, eher stiller Mann.
Und ihm war es viel lieber, seine Spaziergänge in der Natur zu machen, als nach außen hin zu repräsentieren.
Von ähnlicher Gesinnung ist sein Geschäftspartner Ernst Abbe. Der 12 Jahre Ältere ist für Schott eine Art Vaterfigur. Abbe aber hegt revolutionäre Ideen.
Ich gedenke nicht, als Industriemillionär zu sterben.
Abbe selbst ist Sohn eines einfachen Industriearbeiters und zutiefst davon beseelt, sozialen Ausgleich zu schaffen.
Keine Wohltaten
will er seinen Arbeitern schenken, sondern
besseres Recht.
Nach dem Tode von Carl Zeiss zahlt Abbe dessen Sohn Roderich aus und beginnt mit der Einführung bahnbrechender Neuerungen im Zeiss-Werk.
Da ist zum Beispiel der 8-Stunden-Tag zu nennen, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Gewinnbeteiligung, bezahlter Urlaub.
Ein Betriebsrat.
Kündigungsschutz.
Betriebskrankenkasse.
Mindestlöhne.
Betriebliche Altersvorsorge.
Arbeitgeber Abbe führt all dies von sich aus ein und Otto Schott zieht mit.
Brutstätte der Sozialdemokratie,
schimpfen konservative Kreise. Und im Kreis der Familie schimpft Otto Schott auf die Konservativen.
Er war liberal geprägt und Wilhelm II. Durfte man bei uns im Hause eigentlich nicht gerne erwähnen. Dessen herrische und autoritäre Art war nicht beliebt.
Abbe und Schott beschließen etwas sehr Eigentümliches. Die Zeiss und die Schott-Werke sollen in eine Stiftung überführt werden. Die
Carl-Zeiss-Stiftung.
Der Stiftung allein sollen in Zukunft beide Unternehmen gehören. Keine Erben. Und im Stiftungsstatut werden die Rechte der Arbeiter festgelegt. Als Otto Schott 1935 stirbt, da ist sein Sohn nur noch ein Angestellter der Stiftung, der die Firma überschrieben wurde.
Die Stiftung, eine eigentümliche Konstruktion, die wenige nur verstehen, denn es ist ja ein Zwischending zwischen dem Kapitalismus des Westens und dem Staatskapitalismus des Ostens.
Eine Firma, die keiner Person und damit gleichsam sich selbst gehört. Erich Schott bringt sie durch die Nazizeit, als die Spezialgläser auf unangenehme Weise wichtig werden. Optische Gläser für Feldstecher.
Kriegswichtig.
Pharmazeutische Ampullen.
Kriegswichtig.
Und auch Babyfläschchen aus hitzebeständigem Glas. Tatsächlich.
Kriegswichtig.
Man hat es versucht, Distanz zum NS-Regime zu halten, soweit es ging.
Zwangsarbeiter wurden trotzdem beschäftigt. Erich Schott trat, wenn auch spät und angeblich gegen seinen Willen, der NSDAP bei. Nach dem Krieg liegt das alte Werk bald in der sowjetisch besetzten Zone.
Der Vater war ein von mir sehr geliebter Vater, dessen Lebenswert zu erhalten nach der Beschlagnahmung des Werkes in Jena meine Lebensaufgabe geworden ist.
Bis zu seinem Tod im Jahre 1989 wird Erich Schott eng mit der Firma verbunden bleiben. Er wagte auch den Neuanfang im Westen.
Zum größten Teil aus Marshallplanmitteln entstand in Mainz ein neues leistungsfähiges Werk der berühmten Jenaer Glaswerke.
Heute sind Schott Ost und West wieder vereinigt. Aus 400 Glassorten werden 50.000 verschiedene Produkte hergestellt. Das Unternehmen gehört immer noch zu 100% der Carl Zeiss Stiftung, hat aber Tochterfirmen und Niederlassungen in mehr als 40 Ländern.
Gläser für die verschiedensten technischen Anwendungen, das ist unser Kerngeschäft.
Mitarbeiter in Indien, Malaysia, Libyen oder China dürfen von sozialen Errungenschaften, wie sie Otto Schott und Ernst Abbe für ihre Unternehmen einst einführten, bis heute nur träumen, gibt Firmensprecher Jürgen Steiner zu.
Es ist also nicht so, dass weltweit alle Mitarbeiter nach deutschen Regeln jetzt beschäftigt werden. Da könnte man ja auch hier produzieren, nur hier produzieren. Ja?
Otto Schott und Ernst Abbe hätten das wahrscheinlich besser gefunden. Aber fragen können wir sie nicht mehr. Auch keiner ihrer Nachkommen sitzt heute noch in Aufsichtsrat oder Management der Firma.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Friedrich Otto Schott, der am 17. Dezember 1851 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.